Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans. Mit Finn, Tim und Tom.
Moin und willkommen hier wieder zurück auf Undrafted. Draußen ist es heiß, aber wir sind trotzdem hier drin für euch am Start und nehmen eine Folge auf, die ihr euch dann bei einem schönen Eis oder einem kalten Getränk anhören könnt. Und ich starte mal gleich rein mit was mir persönlich nochmal ganz wichtig ist, auch in diesen Podcast nochmal reinzubringen. Jungs, habt ihr am Sonntag was mit eurer Mutter gemacht?
Oh, da muss ich jetzt sagen, ich stand Sonntag den ganzen Tag auf dem Fußballplatz. Also bei uns hat der Verein dann Doppelspieltag gehabt und da war ich quasi von 13 bis 17.30 Uhr die ganze Zeit auf dem Fußballplatz. Und dann abends nach Hause gekommen und dann waren meine Eltern am Arbeiten, so, da ging auch nicht mehr viel. Also da muss ich leider passen.
Ich habe das Gefühl, wir geben immer dieselben Antworten am Anfang. Aber ich stand tatsächlich Sonntag auch auf dem Fußballplatz und habe dann im Anschluss daran noch gearbeitet. Aber vorbildlich, wie man natürlich ist, dennoch ein paar Blumen gekauft. Von daher ist der jetzt zumindest nicht ins Wasser gefallen.
Sehr schön, sehr schön. Ja, ich musste auch leider arbeiten, konnte deswegen auch nicht zu meiner Mutter fahren. Meine Mutter wohnt ja auch nochmal ein bisschen weiter weg von mir. Aber ich habe mich telefonisch zumindest bei ihr gemeldet und mein Bruder hat einen Strauß besorgt. Und wir laden sie noch zum Essen ein. Meine Mutter hört das hier zum Glück nicht, deswegen kann ich das hier so laut sagen. Unter der Woche, nächste Woche haben wir vor, sie vielleicht nochmal zum Essen einzuladen. Wenn es zeitlich passt, das muss man ja mal gucken. Aber grundsätzlich nochmal lieben Gruß an alle Muttis da draußen. Ihr seid die Besten und danke, dass es euch gibt. Das kann man, denke ich mal, so hier an der Stelle so schreiben. So, kommen wir jetzt zum ersten Themenblock und eigentlich alle, die sich so groß mit NFL auseinandersetzen, werden es mitbekommen haben. Die NFL hat die internationalen Spiele, die Paarungen und die genauen Daten bekannt gegeben. Ich führe euch einmal nochmal kurz durch die Paarungen, die jetzt feststehen. Fangen wir mal an mit dem aus deutscher Sicht interessantesten und das ist das Münchenspiel am 13. November in der Allianz Arena. Dort empfangen die Tampa Bay Buccaneers mit Tom Brady die Seattle Seahawks. Auch ein Spiel, was wahrscheinlich nicht möglich gewesen wäre, das schon mal gesagt, wenn da noch Russell Wilson gewesen wäre, weil dieses Matchup hätte die NFL wahrscheinlich dann nicht nach Deutschland gegeben. Und jetzt kommen wir zum wirklich Interessanten für diesen Podcast auch, nämlich die London-Spiele. Nämlich am 2. Oktober Saints gegen Vikings, Finns Team. Am 9. Oktober Packers gegen Giants, Toms Team, beide in Tottenham, im Tottenham Stadium. Und am 30. Oktober, das Beste kommt zum Schluss, Denver Broncos gegen Jacksonville Jaguars im Wembley Stadium. Und dann gibt es auch noch am 21. November ein Mexiko-Stadtspiel im Estadio Azteca, wo die Cardinals gegen die Niners spielen. Eure Gedanken zu den International-Spielen?
Mega geil.
Erstmal muss ich sagen, das hörte sich gerade wie ein purer Spanier an bei dir. Wie
du Azteca?
Das jahrelang Azteca geübt für den Akzent. Hast. Jahrelang geübt.
Ja, mega geil, hast du gerade schon gesagt. Da kann man, glaube ich, nicht viel mehr zu sagen. Ne? Also erstmal sind das natürlich auch attraktive Spiele, die dann jetzt in London bzw. München und auch in Mexiko stattfinden. Nicht solche Spiele wie jetzt beispielsweise letztes Jahr, wo man irgendwie hingefahren ist, weil man halt dachte, cool, NFL. Aber die Spiele waren ja jetzt vom Namen her und vom Attraktivitätslevel her nicht so, wie man das jetzt dieses Jahr dann im Endeffekt hat. Und natürlich, du hast gerade schon angesprochen, auch aus unserer Perspektive, glaube ich, sehr interessant und sehr spannend.
Also erstmal...
Meinst du so hingefahren wie Tom?
Ja, du.
Genau.
Nein, ehrlich, also ich glaube, den Fans in Europa, die müssen erstmal froh sein, dass wir überhaupt die Spiele haben. Das ist sowieso schon geil, dass die NFL halt Spiele hier rüber gibt. Und letztes Jahr war ich da bei den Dolphins gegen die Jaguars. Und ich sag ganz ehrlich, so die Stimmung, die muss man mal mitgemacht haben, die ist einfach mega, mega gut. Und da kommen halt alle Leute zusammen, das ist richtig cool. Und ich würde auch nicht sagen, also ich würde da eigentlich auch jedes Jahr hinfahren, für egal welche, also egal wer da spielt. Aber jetzt, wenn die Packers da drüben sind, so, werde ich auch garantiert nochmal versuchen, mich da in die Warteschlange zu hängen und da ordentlich Tickets zu kriegen. Wie sieht es denn bei euch aus? Werdet ihr das auch versuchen für eure Teams?
Ja, unbedingt, aber ein Problem hast du ja gerade schon indirekt angesprochen, das ist einfach dieses überdimensional riesige Interesse. Also ich glaube, in England kriegst du da fast sogar noch besser Tickets als
Ja.
in München, weil wir sprechen hier in der, mit der Allianz Arena von einem 70.000 Mann, ich glaube 71 sind es offiziell, 1.000 Mann Stadion. Und das ist noch die Zahl mit Stehplätzen, die wird es in der NFL, beim NFL-Spiel ja wahrscheinlich nicht geben, sondern da werden dann wahrscheinlich ein wären es noch weniger Plätze. Ich glaube, die internationale Kapazität bei Bayern München spielen in der Champions League beläuft sich auf irgendwas in den 60.000ern. Und eine einzige große Sorge, die ich dabei habe, die ich hier nochmal kurz äußern möchte, ich hoffe, dass die NFL dieses Stadion nicht bis an die an oben ran voll machen wird mit irgendwelchen Influencern und TikTok-Heinis. Nicht böse gemeint, aber ist so. Die dann da nur sind, weil sie eingeladen wurden und weil sie dafür bezahlt werden, mehr oder weniger. Und denen, die nicht mal wissen, so gefühlt, was ein Touchdown ist. Nicht alle, das muss man auch dazu sagen, da sind bestimmt auch viele dabei, die wirklich Ahnung vom Football haben, aber ich glaube, dass die NFL nicht das machen wird und wirklich große Football-Influencer dahin schicken wird, sondern werden dann einfach die genommen mit der größten Reichweite, die teilweise mit dem Sport nichts am Hut haben. Und das ist auch in London in meinen Augen als Fan ein großes Problem. Weil die Stimmung könnte noch krasser sein, als sie ohnehin schon ist, wenn da wirklich reine Fans drin wären. Aber das ist halt so ein Luxus-Wunschdenken, das hast du halt eigentlich bei jedem großen Sportevent leider.
Ja. Auch was man auch sagen muss. Achso.
Zumal, also. Ja, mach
Ja,
du erst. Verzeihung.
was man sagen muss, also es sind einfach die besten Spiele, die die NFL rausgegeben hat seit Jahren. So, das. Überleg mal, wer da jetzt alles über den Teich kommt. Da ist Aaron Rodgers bei, da ist Tom Brady bei, da ist Russell Wilson bei. Das ist schon, wirklich, das sind riesige Ansagen, das ist richtig geil. Und einmal ist noch die ganze, ich sag mal, die Hälfte der NFC ist unterwegs. Und die haben natürlich auch wieder ein Division-Duell rausgegeben nach Mexiko, was auch richtig cool ist und richtig Brisanz reinbringen wird. Auch weil die beiden Teams natürlich nah an Mexiko dran sind, von der Geografie her. So, das sind einfach richtig geile Spiele, die abgegeben hat. Und da muss man nochmal wirklich sagen, so NFL, Chapeau, dass ihr darauf verzichtet, dass die in Amerika stattfinden, dass die zur Primetime stattfinden. Das ist richtig cool, dass ihr die rübergegeben habt, ehrlich.
Ja, Tim, du hast eben ja angesprochen, dass der Ansturm in London vielleicht weniger, was heißt weniger sein wird, dass du da einfach an Ticket kommen kannst. Ich weiß jetzt nicht, ob es da offizielle Zahlen schon so gibt, wie der Anlauf ist, aber in München zumindest sollen es ja irgendwie 500.000 Anfragen auf Ticket sein. Und du hast das da jetzt auch schon angedeutet, dass da eben viele wegfallen werden, weil eben Leute eingeladen werden. Von daher ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, dass man in München eine Karte bekommt, relativ gering. Und in London habe ich zumindest jetzt schon häufiger gehört, dass, wenn man halt unbedingt eine Karte haben will, dass man dann, wenn man frühzeitig da am Start ist, dass man auf jeden Fall gute Chancen hat.
Ja, es ist auch so die Erfahrung, die ich von anderen auch gehört habe, nicht nur von dir, Tom, sondern auch von anderen Kumpels, die schon in London waren, dass, was Finn genau gesagt hat, wenn du wirklich da, du musst nicht mal wirklich wie bei Big Bang Theory, dieser berühmten Szene, als sie Karten zur Comic-Con haben wollen und dann die ganze Zeit aktualisieren, 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 so musst du dann da gar nicht mal sitzen, sondern musst einfach richtigen Moment halt einfach präsent sein, digital, und dann kommst du da auch eigentlich schon ganz gut an Karten ran. Aber ich unterstreiche das, was du gesagt hast, Tom. Es sind die geilsten Spiele wahrscheinlich, die wir seit langem hatten. Ich finde es auch cool, dass sie zumindest in Mexiko das machen, weil der Reiseweg nicht so weit ist, dass sie jetzt da schon seit Jahren auch Divisional-Duells hingeben. Man muss ja dazu sagen, in London und in Deutschland wird es das wahrscheinlich erstmal nicht geben, einfach aufgrund der Reisebedingungen, weil die NFL sagt, diese Divisional-Games soll es ja gerade geben, damit die Teams bei diesen Spielen nicht so weit reisen müssen. Aber den Punkt, warum es jetzt hier möglich ist, hast du ja schon genannt, das ist einfach die geografische Nähe beider Teams auch zu Mexiko. Die Jahre davor waren es ja auch oft die Chargers, die nach Mexiko gegangen sind für ihr Heimspiel. Die waren, egal ob jetzt in Los Angeles oder in San Diego, ja auch recht nah dran. Und von daher, Ich glaube, es wird einfach geil und ich hoffe halt einfach für die Stimmung in Deutschland, dass da auch möglichst viele echte Fans in Anführungsstrichen Karten kriegen, weil dann könnte die Stimmung in Deutschland, da gehe ich mit einem anderen bekannten Podcast da draußen, geiler werden als in London, glaube ich. Da bin ich wirklich fest von überzeugt. Also alle von euch hier da draußen, die zuhören, die die Möglichkeit haben, an der Karte zu kommen, geht hin, seid laut, macht Stimmung und zeigt der NFL, dass es sich vielleicht lohnt, mehr als ein Spiel pro Jahr hierher zu geben, damit auch mal mehr Leute sich hier den Football angucken können.
Was mir gerade noch einfällt, wo du gerade von Reisebedingungen gesprochen hast. Ich weiß nicht, ob ihr auch diese Grafik gesehen habt neulich mit den einzelnen Teams und wie viel die reisen müssen. Also ich finde, da ist mir das nochmal so klar geworden, wie also aus Deutschland so und jetzt vor allem aus dem Fußball sind wir sowas ja in der Form gar nicht gewöhnt. Zur Erklärung einmal irgendwie, dass nächstes Jahr die Steelers sind, glaube ich. Haben auf jeden Fall die wenigsten Reisekilometer und verlassen noch nicht irgendwie, noch nicht mal ihre Zeitzone. Und dann gibt es halt so Teams wie die Seahawks, die komplett an einem Ende von den USA sind, in dem Fall im Nordwesten, die halt, ich glaube, 30.000 Kilometer abspulen und irgendwie 28 Zeitzonenwechsel haben, was das da natürlich auch dann für einen Unterschied ausmacht.
Ja, das Problem ist halt in dem Fall einfach die schiere Größe dieses Landes mit den
Ja,
USA,
absolut. Das
die.
halt, als wenn man in Deutschland, also aus Deutschland und aus der Bundesliga jetzt im Vergleich kennt man halt sowas nicht. Das wäre so, als wenn,
Ja,
keine
klar.
Ahnung, Bremen jedes Jahr 10-mal nach Russland fliegen müsste und wieder zurück so.
Wenn du überlegst, Deutschland passt komplett in Texas rein. So, also das allein das zeigt ja schon, die Größe von Texas ist einer von 50 Staaten so. Also, das ist schon echt krass, was da manchmal los ist, was halt auch einfach daran liegt, dass die NFL. Ich sehe gerade, ihr seid zwar am Grinsen, jetzt muss ich ja mal kurz.
Ja, Tom hat gerade so sein Gesicht verzogen, als ich von Bremen geredet habe. Das
Ach so,
weiß ich
nein.
jetzt nicht, woran das liegt tatsächlich.
Wir machen irgendwann nochmal eine Folge, wo wir mal alle unsere Fantums auflisten, auch im Fußball. Und ja, genau. Nee, zurück zum Thema. Es ist halt nicht wie im College, dass du dann halt wirklich in einer Region im Land spielst du dann gegeneinander. Sondern du hast dann teilweise halt Spiele, wie du schon gesagt hast, wenn du dann kein New England bist und du spielst in Seattle, fliegst halt einmal übers ganze Land. So mehr oder weniger. Und ist schon krass die Belastung. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, die fliegen den Tag vorher und die fliegen jetzt nicht Holzklasse, ne? Die fliegen jetzt First Class in extra Maschinen nur für die Teams. Also Komfort haben die ja schon, zumindest wenn sie in den USA sind. In London ist halt und in Deutschland das Problem mit dem Jetlag. Aber in der normalen, unter normalen Umständen, wenn du nur in den USA bleibst und spielst, ist es jetzt auch nicht so krass. Also es ist, ich glaube, 4 Stunden ist das Maximum. Das ist ungefähr vergleichbar, wie du schon gesagt hast, wenn du von uns bis nach Russland oder Russland ist vielleicht in der aktuellen Zeit das nicht so glimpfliche Beispiel, wenn du nach Bulgarien fliegst zum Party machen oder so, hast du einen ähnlichen Zeitzonenunterschied und das merkst du aber auch nicht vom Körper her. Also von
Stimmt.
daher. So, haben wir jetzt lang und breit über die International Games geredet. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal zu dem großen Themenblock, den wir jetzt heute für euch vorbereitet haben. Und zwar hat jeder von uns einen Gewinner der bisher gesamten Offseason, sprich Free Agency und Draft, mitgebracht und einen Verlierer. Und wir werden jeweils, wir haben uns auch abgesprochen, dass es keine Doppelung gibt. Und jeder werden hier nacheinander, wie in der letzten Folge auch mit den Draft Picks, da kennt ihr das, werden wir einmal vorstellen, wer ist unser Gewinner und warum und danach, wer ist unser Verlierer und warum. Und danach werfen wir nochmal kurz einen Blick auf die Free Agents, die noch auf dem Markt sind aktuell. Es sind noch viele auf dem Markt, wirklich viele. Auch einige echte Hochkaräter, 7 Stück haben wir euch da mitgebracht. Und über die wollen wir dann einfach mal kurz nochmal sprechen. So, fangen wir dann doch mal an mit den Gewinnern der Free Agency. Und dann, Tom, fang du doch gerne mal an mit deinem ersten Gewinner.
Mein erster und einziger Gewinner der Offseason bis jetzt,
Genau, der
genau, das
einzige.
sind die Baltimore Ravens. Und das liegt hauptsächlich am Draft, muss man sagen. Die Free Agency davor, vorm Draft, war total solide. Da ist nicht wirklich viel passiert im Kader. Sind nicht viele Spieler abgehauen, ist nicht viel dazugekommen. Da kann man eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Aber dann kam halt dieser Draft. Und dieser Draft war für die Ravens einfach klasse. Die Ravens, sage ich schon. Die Ravens sind wahrscheinlich mit, ich sag mal, kleinem Abstand das beste Team im Draft gewesen. Also für mich auf jeden Fall. Das haben wir letzte Woche schon mal anklingen lassen. Da fragt man sich jetzt, was ist da passiert? Also erstmal muss man sagen, man hat wahrscheinlich den oder das Generational Talent Kyle Hamilton gekriegt, was auf ganz, ganz lange Sicht einer der besten Safeties der ganzen gesamten Liga sein wird und die Secondary auf ein neues Level hebt. Ich habe mir aufgeschrieben, es ist die beste Secondary der Liga, habe ich letzte Woche schon gesagt und ich bleibe da auch bei. Ich habe mir noch mal ein paar mehrere angeguckt. Für mich sind die Ravens da am besten aufgestellt, auch weil die halt ein bisschen Tiefe im Kader haben in der Secondary. Dann kommt dazu, Tyler Linderbaum ist da. Tyler Linderbaum bringt die Offensive Line der Ravens nochmal auf ein ganz neues Level. Also wirklich, die haben sich quasi in vielen Mannschaftszeilen verbessert. Dann Edge Rusher, David Ojabo wird die Edge-Klasse oder die D-Line quasi der Ravens nochmal deutlich verstärken. Bringt viel mehr Tiefe in den Kader. Ich meine, da die Line ist auch super. Calais Campbell ist auch noch da. Die ist sehr gut. So, die Ravens werden dieses Jahr safe ein Playoff-Team sein, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und das wäre auch letztes Jahr so gewesen, wenn Lamar Jackson fit gewesen wäre über längere Zeit. Das einzige Problem, was wir jetzt gerade bei den Ravens haben, sind die Right Receiver. Wir wissen, Hollywood Brown ist weg, was gar keine Kritik sein soll, weil der Trade dafür war super. Dennoch sind wir jetzt hier und der beste Receiver bei den Ravens ist Rashad Bateman. Dann haben wir Devin Duvernay. Und danach ist erstmal lange nichts, muss ich sagen. Und da sehe ich noch das kleine Verbesserungspotenzial. Aber ansonsten, die Offseason der Ravens war absolute Klasse, war ein super Draft und haben sich wirklich in den meisten Mannschaftsteilen wirklich wirklich gut verbessert mit super Talenten, die auch auf lange Sicht wirklich wahrscheinlich sehr gut für die Ravens spielen werden können. Und deswegen sind die Ravens auf jeden Fall mein Gewinner.
Gehe ich vollkommen mit. Finn, ich habe dich vorhin bei der Erwähnung von dem gewissen Herrn Linderbaum etwas grinsen sehen. Möchtest du dazu nochmal was sagen oder hast du all deine Takes über Linderbaum schon verschossen?
Da habe ich nichts mehr zu sagen.
Perfekt, dann mach doch mal gleich weiter mit deinem Gewinner.
Ja, also erstmal kann ich sagen, dass die Ravens auch auf meiner Liste standen, von daher gehe ich da definitiv auch mit. Mein Gewinner bisher sind die Chargers. Ich glaube, da haben wir auch, als wir über die Free Agency gesprochen haben, vor einigen Wochen auch schon öfter mal darüber gesprochen, dass die Free Agency der Chargers besonders gut gewesen ist. Allen voran natürlich mit dem Trade für Khalil Mack, der schon von alleine betrachtet, glaube ich, schon die hier nominieren wird, zumindest in dem Rahmen mitspielen zu dürfen. Sebastian Joseph Day, auch einer meiner Undercover Free Agent Signings gewesen, für die D-Line-Hilfe auf jeden Fall, die jetzt mit Joey Bosa, Khalil Mack und eben Joseph Day durch die Mitte auf jeden Fall eine solide D-Line darstellt. JC Jackson haben sie geholt. Für sehr günstiges Geld, haben wir auch damals gesagt, für die Verhältnisse des Cornerbacks. Und dann kam natürlich auch noch der Draft dazu, wo sie jetzt Zion Johnson genommen haben in der ersten Runde, um auch was für die O-Line noch zu machen. Die hatten ja noch Probleme auf der rechten Seite, auf Right Guard, Right Tackle, wo jetzt eben zumindest ein Need weniger am Start ist. Zion Johnson ist da eben flexibel einsetzbar, kann sowohl Right Guard als auch Right Tackle spielen im Notfall. Und was ich mir hier noch notiert habe, ist, und das ist für mich auch nochmal wichtig für die Nominierung hier, dass sie Mike Williams gehalten haben, ist halt bekannt. Aber der Zeitpunkt, zu dem sie Mike Williams gehalten haben, war hier, glaube ich, nochmal entscheidend, weil die bezahlen ihm jetzt 20 Millionen im Jahr. Und wir wissen alle, was dann noch danach gefolgt ist. Ich glaube, wenn Mike Williams jetzt verlängert werden würde, dann würde er halt deutlich mehr als 20 Millionen kosten, nach dem, was er jetzt noch abgegangen ist mit Devonta Adams, Tyreek Hill und AJ Brown und so weiter und so fort. Von daher glaube ich, dass die Chargers da ein bisschen Glück auch hatten, muss man sagen. Aber alles in allem denke ich, Chargers einer meiner Offseason-Gewinner.
Ich finde, das hat gar nicht mal so viel mit Glück. Also klar auch irgendwo, aber ich glaube auch so ein bisschen Kalkül, dass sowas kommen könnte. Sie haben es ja wirklich sehr früh gemacht, ihn zu verlängern. Ungewöhnlich früh fast schon. Und kann man einfach nur ein Lob aussprechen. Ich würde die Chargers auch unbedingt mit reinnehmen. Leider muss ich auch natürlich auch wieder sagen, als Broncos-Fan muss ich sie da mit reinnehmen. Fand bei den Chargers, ich fand den Draft nicht schlecht, ich fand ihn gut, aber auch nicht überragend. Ich finde, man kann das so ein bisschen drehen im Vergleich zu den Ravens. Einmal genau drehen. Bei Thomas ist der Draft, der über richtig, richtig gut war. Und die Free Agency war solide bis gut. Und bei Finn würde ich sagen, es ist jetzt nur meine Einschätzung, war die Free Agency gigantisch und der Draft solide bis
Ja.
gut. Ich hätte mir halt gewünscht, wäre ich nicht Chargers-Fan gewesen, wäre ich mir halt gewünscht, dass sie vielleicht eher auf Tackle gehen als auf Guard. Weil gerade in der AFC West mit diesen krassen Edge-Rusher-Klassen, die jetzt auch nochmal stärker geworden ist, dadurch, dass die Chiefs sich auch da verbessert haben, die man hier auch hätte nehmen können durchaus. Aber einfach, wo der Tyreek Hill-Verlust halt, glaube ich, zu stark in die Kasse gezahlt hat. Muss man halt erstmal gucken, wie sich zum Beispiel ein Sky Moore entwickelt, ob man dann sagt, dass die wirklich ein Gewinner sind. Aber dementsprechend hätte ich mir vielleicht als Chargers-Fan ich persönlich eher gewünscht, dass sie auf Edge gehen. Ich beschwere mich jetzt nicht. Vielleicht ist es für uns bei Denver besser mit unseren Pass-Rushern, wenn sie sich um Guard kümmern. Kommen wir halt von außen und hauen Herbert auf den Sack. Ist mir egal, von wo wir kommen. Aber.
Vielleicht war ja auch gerade das der Grund, dass sie nicht einen Rookie auf die ganzen starken Edge-Rusher absetzen wollten, sondern lieber sich dann auf Guard-Hilfe geholt haben und dann auf Tackle jetzt dann einen Spieler stellen, der zumindest schon mal ein bisschen was in der NFL gelernt hat.
Es sind ja noch ein paar auf dem Markt. Nate Solder ist noch auf dem Markt. Hier Brian Bulaga, den sie selber hatten, ist noch auf dem Markt. Den kann man immer noch zurückholen. Tom kennt den ja noch von den Packers. Ist zumindest, wenn du den auf dem Einjahresdeal einen von den beiden zurückholst oder zurückholst in dem Fall und sagst, okay, komm ein Jahr und den spielen lässt, solide Sache, würde ich auch machen. Also bleibt spannend, das zu beobachten. Ein Team, was auch eine sehr spannende Offseason hat und dann hatte, und dann kommen wir jetzt mal zu meinem Gewinner. Das waren die Philadelphia Eagles. Und ich habe lange überlegt, ich habe erst überlegt, ob ich einfach, um Tom noch zu ärgern, die Dolphins reinnehme. Weil man muss dazu sagen, für die Zuhörer, die bei unserem Privatgespräch nicht dabei sind, wir haben da ein bisschen unterschiedliche Meinungen, ob die Dolphins jetzt ein krasser Gewinner der Offseason sind oder nicht. Deswegen hatte ich erst überlegt, die kurz mit reinzunehmen, einfach um meinen Standpunkt nochmal klar zu machen. Aber ich komme an Philly einfach nicht vorbei. Also. Du hast keine großen oder vor allem enorm wichtigen Free Agents verloren. Dafür hast du Hassan Reddick dazugeholt, in der oberen Hälfte der Pass Rusher in der Liga auf jeden Fall. Du hast Zack Pascal geholt, der durch das, wozu ich gleich noch komme im Draft, jetzt nur deine Nummer 3 sein muss. Und für eine Nummer 3 ist das ein sehr guter Wide Receiver. Und dann kommen wir jetzt mal zum Krux des Ganzen, warum ich die Eagles hier genommen habe. Und das ist einfach dieser Draft gewesen. Erstmal hast du vor dem Draft für die nächsten Jahre weitere Picks generiert, durch diesen Trade mit den Saints. Dann tradest du hoch an 13 und holst dir mit Jordan Davis wahrscheinlich den besten Interior D-Liner, nicht böse nehmen, Tom, mit Wyatt, der Klasse. In meinen Augen zumindest. Und mit deinem 18. Pick tradest du weg für AJ Brown. Hast, also ich hatte es in der letzten Folge auch schon gesagt, ein Superstar-Receiver auf einmal im Roster, verpasst dem gleich einen Vertrag, der zwar auch ordentlich ist, aber ihn nicht über Tyreek Hill und Co. stellt. In der zweiten Runde holst du Cam Jurgens. Wir haben ihn ja oft genug gehabt, das war ja Toms Draft Crush. Ich habe ihn jetzt hier nochmal als Kelce 2.0, der ja auch von Kelce, wir hatten die Geschichte ja auch erwähnt, mehr oder weniger mitgescoutet wurde. Kelce ist ja auch, glaube ich, nur noch auf einem Einjahresdeal. Das heißt, da kannst du jetzt schön Jurgens hinter Kelce aufbauen. Ich denke, gehe mal davon aus, dass Kelce entweder danach noch einen weiteren Einjahresdeal unterschreiben wird oder wahrscheinlich, das halte ich eher für realistisch, dann sagt, den höre ich jetzt auf. Er ist ja, glaube ich, auch schon 36. Und an 83. Stelle, das hatte Finn letzte Folge bei seinen Lieblingspicks dabei, hast du einfach eine Kobe Dean als, wenn der sich dazu bereit erklärt, sich dann doch unters Messer legen zu lassen. Ist das halt der Stil des Drafts, ne? Und deswegen, also Philly für mich ein klarer Gewinner. Ich hätte aber auch mich gut anfreunden können, eine von euren beiden Mannschaften zu nehmen. Ich denke mal, wir haben da so die drei getroffen, die du dann wirklich auch als klare Gewinner wahrnehmen kannst. Wen du nicht als Gewinner wahrnehmen kannst, das sind die drei Teams, zu denen wir jetzt kommen. Ich würde jetzt die Reihenfolge einfach spiegeln und einfach mal anfangen mit meinem Verlierer. Mein Verlierer ist ein Team. Viele, die würden es jetzt freuen, dass ich die hier mit drin habe. Viele würden es auch gefreut haben, dass die so eine Offseason hatten. Sind die Dallas Cowboys. Was war da los? Jerry Jones, was war da los? Es war in meinen Augen schon wieder Jerry's World und er zeigt, was er kann und will, hält dann auch zwischendurch sein Draftboard noch in die Kamera. Also, und dieser, wir hatten es auch in der Podcast-Folge, meine ich, thematisiert, selbstinszenatorische Draft Room bei den Cowboys. Es war alles so eine absolute Freakshow. Und wenn man sich dann erstmal anguckt, allein was sie verloren haben, du verlierst Randy Gregory, ist ein Starter bei dir auf Edge. Du verlierst Amari Cooper, tradest du weg für einen Fünftrunden-Pick? Du tradest deinen Nummer 1 Receiver für einen Fünftrunden-Pick weg? Also, ja, schön, dass du CeeDee Lamb vertraust und dass du glaubst, dass Michael Gallup weiterhin seine solide Nummer 2 ist. Aber bei CeeDee Lamb, der spielt 2 Jahre in der Liga, du weißt noch nicht, ob der Nummer 1 Potenzial hat. Der hat halt bisher noch nie gegen den besten Corner wahrscheinlich gespielt. Und weil der immer gegen Amari Cooper stand und jetzt muss er's. Weil du auch, kommen wir später dazu, noch nicht wirklich was Gutes mit darin reingeholt hast. Aber allein die Tatsache für einen Fünftrunden-Pick, weißt du, du hast einen Lamborghini und den verkaufst du für 2 Euro oder was? Also, ganz ehrlich, ich fange jetzt gerade an, einen kleinen Rant loszulassen. Liebe Cowboys-Fans, es tut mir leid, aber ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Dann gibst du Cedric Wilson ab. Ist, wenn du schon Cooper wegtradest, warum gibst du Cedric Wilson ab? Das ist ein super Rotational-Spieler gewesen, der das Potenzial auch hat, eine Nummer 2 oder 3 zu werden. Dann in deiner Interior O-Line der nächste Starter, den du weglegst, Connor Williams. Und ab, wenn das nicht reicht, dann taggst du Dalton Schultz, dein Tight End. Gab es da nicht irgendwie wichtigere Positionen, über die man vielleicht überlegen könnte, die zu taggen als ein Tight End? Also, und dann holst du Dante Fowler Jr., der in der NFL eventuell schon ein verbranntes Kind ist mittlerweile. Und du holst Washington als Wide Receiver von den Steelers, der da auch nur eine Nummer 3 war. Dann gehen wir in den Draft. Und ich war gedanklich bei den Cowboys, so, okay, alles klar, hat eine beschissene Free Agency, okay, jetzt reißen sie es rum mit dem Draft. Und dann draftest du Tyler Smith in der ersten Runde an 26. Und in der zweiten Runde nimmst du dann Sam Williams, einen Edge Rusher, wo jeder Experte da draußen sagt, ja, den kann man nehmen, aber erst Ende zweiter, Anfang dritter Runde, weil die Fragezeichen bei diesem Kerl wohl zu groß sein sollen. Und dann fällt dir auf, ach scheiße, wir brauchen ja noch einen Wide Receiver. Und dann nimmst du, ich bin Fan von Jalen Tolbert, aber der kommt halt aus der FCS. So, von Southern Alabama. Und das ist dann auch nur maximaler Okay-Pick, wenn du überlegst, dass du Amari Cooper und Cedric Wilson verloren hast. Und ich bin der Meinung, die Eagles zum Beispiel, die ich davor hatte, die haben sich enorm verbessert über diese Offseason bisher. Die Dallas Cowboys, das kann einen jetzt freuen oder nicht freuen, haben sich einfach grundlegend verschlechtert, finde ich. Und deswegen ist es mein klarer Verlierer. Und jetzt übergebe ich an Finn und atme erstmal durch.
Das ist auch jetzt vonnöten, glaube ich, bei dir. Ja, die Cowboys, ja, sehr offensichtlich, glaube ich, sind auf jeden Fall einer der größten Verlierer. Ich finde, bei der Offseason bei Verlierern ist immer schwierig, weil natürlich jedes Team immer sich gerade durch den Draft und durch die Free Agency als Ziel setzt, sich zu verbessern. Und ich finde, dass viele Teams das auch immer hinbekommen. Und ich glaube, dass mein Team. Ich würde das jetzt nicht zwingend als Verlierer bezeichnen, sondern als keinen Gewinner und als wahrscheinlich den schlechtesten oder den wenigsten Gewinner, sag ich mal. Und das sind die Washington Commanders. Und das hat halt zwei Gründe. Und der eine ist halt sehr offensichtlich, glaube ich. Und das ist der Trade für Carson Wentz. Und der ist halt einfach schlecht gewesen, glaube ich. Erstmal viel zu ungeduldig gewesen und viel zu überhastet, der Trade. Wenn du jetzt immer noch den Trade nicht gemacht hättest und heutzutage noch ohne Quarterback dastehen würdest, hättest du halt immer noch einen Garoppolo sitzen, du hättest immer noch einen Baker Mayfield sitzen, die du noch bekommen hättest können. Und das für nicht zwingend weniger als das, was du für Carson Wentz bezahlt hast. Das wären dann nämlich gewesen nochmal ein Zweitrunden-Pick, ein Drittrunden-Pick und ein Conditional-Drittrunden-Pick, der zu einem Zweitrunden-Pick werden kann, unter gewissen Voraussetzungen. Und dafür hast du halt Carson Wentz bekommen und noch einen Zweitrunden-Pick, muss man fairerweise dazu sagen. Aber dennoch in meinen Augen viel zu teuer. Du bindest dich damit halt erstmal jetzt fest auf Quarterback mit einem Quarterback, der nicht überzeugt hat, einfach die letzten Jahre und verletzungsanfällig ist, muss man sagen. Das einzig Gute daran ist halt, dass du ihn theoretisch nach der nächsten Saison relativ kostengünstig loswerden kannst, was wiederum aber dann der nächste Negativpunkt ist, Das heißt, du hättest die Picks halt dann verschenkt. Und wenn du ihn eben nicht im kommenden Jahr fest an dich bindest und verscherbelst, dann müsste das ja im Umkehrschluss bedeuten, dass er nicht überzeugt hat und du unzufrieden mit ihm warst. Das heißt, in dieser Spirale ist eigentlich der positive Aspekt dann nicht so gegeben, finde ich. Und der zweite Punkt, der hier bei mir auch noch auf der Liste steht bei den Commanders, ist eben, dass sie an Tief in der Defensive Line verloren haben. Natürlich haben sie potenziell mit ihren Startern eine der besten Defensive Lines in der Liga mit Chase Young, mit Montez Sweat, Jonathan Allen und Deron Payne. Allerdings haben sie mit Matt Ioannidis, Tim Settle zwei gute Rotational-Spieler verloren, die auf jeden Fall in der Tiefe wehtun werden. Und wir haben es ja im vergangenen Jahr gesehen, als dann Chase Young raus gewesen ist durch die Kreuzbandverletzung recht früh. Und einer war noch verletzt, weiß ich jetzt nicht genau, welcher von beiden. Montez Sweat war ja auch raus, glaube ich. Da hast du halt eben gesehen, dass das dann eben schwierig wird, das aufzufangen. Und wenn du jetzt auch noch zwei Spieler in der Tiefe verloren hast, dann wird es eben umso schwerer, das aufzufangen. Und deshalb sind für mich die Washington Commanders auf jeden Fall einer der Verlierer der Free Agency.
Das Schlimme ist, ich kann das nachvollziehen. Und das, obwohl die meinen Wide Receiver Nummer 1 bekommen haben und meinen, Ich laber Blödsinn, Drake London ist ja nicht zu den Commanders gegangen. Aber zumindest haben sie meinen Quarterback Nummer 1 bekommen. Und trotzdem kann ich es nachvollziehen. Und dann kommen wir mal zu meinem Verlierer. Und mein Verlierer freut mich eigentlich relativ besonders, weil der ist aus der Division der NFC North. Und das sind bei mir die Chicago Bears. Zuallererst muss man erstmal sagen, Teams, die quasi in den Rebuild gehen, sind da einfach leicht zu nehmen. Aber dennoch muss man sagen, dadurch, dass sie in den Rebuild gehen, machen die natürlich nicht alles schlecht. Ne? Dennoch, also der Kader für nächstes Jahr ist halt absoluter Müll, muss man sagen, bis jetzt. Ich fange mal vorne an. Verloren haben die Bears Khalil Mack, Allen Robinson und Akeem Hicks. Akeem Hicks ist zwar noch ein Free Agent, aber wenn du drei solche Spieler verlierst, das also ist schon wirklich sehr, sehr schwer, irgendwie was aufzufangen. Für Mack haben sie einen Zweit- und einen Sechs-Runden-Pick gekriegt, was relativ wenig ist. Das liegt aber wahrscheinlich an dem großen Vertrag, den Khalil Mack hat und den die Chargers jetzt quasi auf der Payroll haben. Gut ist, dass die sich von Matt Nagy getrennt haben. Aber dennoch, wenn man jetzt mal den Kader der Bears durchgeht, dann hat man Justin Fields auf Quarterback. Das ist eine Wildcard, man weiß nie. Trevor Siemian haben die geholt. Okay, weiß ich jetzt nicht, ob das nötig gewesen ist. Also Trevor Siemian jetzt. David Montgomery ist der Running Back, ist auch unter Durchschnitt in der NFL. Die Wide Receiver sind Daniel Mooney, dann haben sie Byron Pringle gesigned. Ja, ist auch kein gutes Wide Receiver Core. Tight End ist Cole Kmet, der ist, ich würde sagen, vielleicht Tight End Nummer 14 in der NFL ungefähr, das ist okay. Oder 14 bis 20, irgendwie halt total im Durchschnitt. Und die O-Line ist halt absoluter Bockmist. Und wir wissen, wenn man einen Rookie-Quarterback hat oder hatte, jetzt geht dann sein zweites Jahr, der immer noch eine Wildcard ist und der nicht beschützt wird, wie letztes Jahr. Also ich kann da nicht sehen, dass die Bears da offensiv viel auf die Kette kriegen. Ich habe mir schon mal eine Bold Prediction oder eine Way Too Early Prediction aufgeschrieben. Aber für mich sind die Bears jetzt gerade, wenn ich tippen müsste, das Team, was die wenigsten Punkte scoren wird nächstes Jahr in der ganzen NFL. Ich meine, da gibt es noch andere Teams, die sich da anbieten zu nehmen, wie die Giants, wie letztes Jahr. Also wenn die Saquon nicht auf die Kette kriegen, dann können die auch wieder ganz vorne mit in der Verlosung sein. Aber für mich jetzt gerade sind es einfach die Bears. Man muss sagen, die Defense ist eigentlich völlig in Ordnung. Und wir wissen, die Bears waren eigentlich schon immer ein Defensive-Minded-Team, zumindest in den letzten Jahren. Dann gehen die im Draft halt auch auf die Defense, was ich aber halt nicht wirklich nachvollziehen kann, weil wenn du in den Rebuild gehst und du da Justin Fields stehen hast, ihm aber jetzt nichts zur Hilfe stellst, das kann ich nicht nachvollziehen, weil der wurde letztes Jahr schon über den Haufen gerannt und konnte kaum Pässe anbringen, weil die Wide Receiver nicht da waren, weil Robinson auch viele Spieler gefehlt hat. Also da wäre ich auf jeden Fall jetzt in die Offense gegangen, anstatt in die Defense. Aber die gehen in den Rebuild, einfach weil sie quasi die großen Verträge verloren haben, was wer meiner Meinung nach völlig in Ordnung ist. Aber die Bears werden dieses Jahr auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie viele Spiele die gewinnen werden. Also letztes Jahr haben sie 6 gewonnen. Ich glaube nicht, dass es dieses Jahr nochmal 6 werden. Ich denke, die werden drunter sein. Und deswegen sind die Bears mein Verlierer der Offseason.
Sprichst mir aus der Seele, ich habe es ja bei der Draft-Folge, habe ich mich ja auch über die zwei Bears-Picks mehr als ausgelassen, kann man sagen. Hast es nochmal eben gerade komplett unterstrichen, was damals auch schon mein Gedanke war. Und ist aber gut für euch zwei. Wenn es gut läuft, habt ihr dann zwei Locked Wins jeder. Obwohl wir wissen ja leider bei den Vikings, wenn es gegen das schlechteste Team der Division geht, dann verkackt man auch gut und gerne mal. Sorry, Finn, der hat sich halt leider komplett angeboten. Für alle, die jetzt nicht wissen, worüber ich rede, guckt euch einfach mal die Highlights an vom Spiel Detroit Lions, als Detroit das Heimspiel hatte gegen die Minnesota Vikings aus der letzten Saison. Und einfach mal genießen. Einfach mal zugucken und genießen, dann wisst ihr, was ich meine.
Wollt ihr zu zweit im Podcast weitermachen oder habt ihr irgendwie...
Ja, alles gut. Nee, bist schon ein sehr wichtiger Teil dieses Podcasts, deswegen bleib mal lieber hier. Über wen soll ich denn dann noch Jokes machen, wenn du weggehst? Überleg mal. Über die Packers kann ich als Broncos-Fan leider keine Witze machen.
Aber über die Vikings oder was?
Wir haben unser Spiel gegen Detroit gewonnen letztes Jahr, Finn.
Ja, wir auch. Also eins.
Ja, eins. Ja, eins habt ihr verloren. Ja, gut. Gut. Verschieben wir diese Diskussion auf nach dem Podcast. Kommen wir jetzt noch abschließend ganz kurz, fast schon Quickfire-mäßig zu den Landing-Spots für die Free Agents. Wir haben da, ich habe vorhin sieben Namen gesagt, sechs sind es tatsächlich, haben wir aufgeschrieben. Unter anderem ist auch Bradbury, der Cornerback, dabei, der, deswegen haben wir bewusst vorhin da nicht drüber geredet, von den Giants entlassen wurde. Ist jetzt wahrscheinlich einfach zu allzu teuer. So einfach lässt es sich, glaube ich, schnell zusammenfassen, deswegen haben sie es jetzt gemacht. Und wir gehen jetzt einfach mal von oben nach unten die Liste durch. Ich lese den Namen vor und dann gerne abwechseln, Tom, Finn, und dann sage ich es noch, einfach die Teams. Und wenn ihr da gerne noch einen Satz zu sagen wollt, dann sagt noch einen Satz. Fangen wir mal an mit Odell Beckham Jr., Wide Receiver, ehemals Los Angeles Rams.
Ist für mich der schwerste Name hier auf dem Zettel, einfach nur weil er viele Concerns hat und natürlich auch eine Marke ist, sage ich mal. Ich habe generell die Teams also bei den drei Wide Receivern, die hier auf dem Board stehen, habe ich generell einfach die Teams mit den Needs aufgeschrieben. Wenn ich mir jetzt eins rausgucken muss, dann gehe ich jetzt, boah, ich muss mal eben auf die Cap-Seite gucken. Ja, also ich gehe mit den Atlanta Falcons. Einfach nur, weil ganz dicker Need. Drake London ist natürlich ein ganz anderer Spielertyp als OBJ. Und ich könnte mir vorstellen, dass. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht für die Falcons, aber ich könnte es mir vorstellen, dass sie jetzt einfach mal das Risiko eingehen und OBJ holen können.
Ja, interessant. Ja, OBJ ist halt die Frage, wann der fit ist, so nach seinem Kreuzbandriss. Ich habe mir einfach mal ganz banal die Rams notiert. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass OBJ sich denkt: Yo, lass mal wieder zurück nach LA gehen. Da habe ich ein Haus, da fühle ich mich wohl, da habe ich die Chance, noch einen Ring zu gewinnen. Und für ein bisschen Geld. Wenn die da sich einigen können, glaube ich, dass er da sicherlich wieder zurück zu den Rams finden könnte. Ist halt die Frage, ob er nach seinem Ring letztes Jahr sich jetzt denkt, ich habe meinen Ring, jetzt hole ich mir nochmal einen dicken Vertrag. Oder ob er sich denkt, ich will noch einen Ring. Und dafür verzichte ich auf ein bisschen.
Ich habe so ein bisschen Punkte von beiden von euch, die ich aufgreife. Einmal natürlich von Finn, das Ganze mit LA, er ist gerade da. Von Tom, dass er ist eine Marke und er vermarktet sich ja auch als Marke und er hat ja auch Produkte, die er macht. Er ist also, jetzt fange ich an, hier wie so ein Gangster-Rapper zu klingen, er ist ja im Money-Making-Modus. Und deswegen glaube ich, dass er in LA bleiben wird. Ich glaube aber, dass er könnte zu den Rams zurückgehen, habe ich als Möglichkeit. Ich glaube, kann mir aber auch gut vorstellen, dass er zum anderen LA-Team geht, zu den Chargers. Wenn du den auf Minimumvertrag kriegst und du hast dann Keen Allen, Williams und Odell Beckham Jr. hast mit einem Schlag einen der besten Wide Receiver-Räume der NFL. Ich glaube, Justin Herbert wird es nicht stören, wenn er noch zusätzlich OBJ als Outside Receiver hätte. Deswegen, ich glaube, er wird in LA bleiben. Einfach auch aus Markensicht für ihn selber. LeBron James läuft da genauso rum, zum Beispiel, mit dem er ja auch, wissen wir über Twitter, sich ganz gut versteht. Und deswegen glaube ich, dass er in LA bleiben wird und entweder in meinem Fall zu den Chargers oder zu den Rams geht. Dann habe ich Bradbury, der Cornerback der Giants, über den wir gerade schon geredet haben. Auch hier bitte einmal, welches Team denkt ihr, wo geht's hin?
Also ich habe Bradbury zu den Raiders gepackt. Erst weil man schon mal direkt gehört hat, dass die Raiders interessiert an ihm sind. Die Raiders waren an JC Jackson interessiert, haben ihn nicht bekommen, sind relativ aggressiv, also die haben Ngakoue gegen Rocky Asin geholt, wollten die Cornerback-Position eh verbessern. Und ich glaube, dass da besteht halt immer noch ein Need. Cap Space kommt bald auch wieder rein, weil die viele Spieler entlassen haben. Ich glaube, dass Bradbury halt gute Tiefe reinbringen könnte und ein solider Corner Nummer 2 sein kann. Und deswegen habe ich Bradbury zu den Raiders gepackt.
Habe ich auch. Also, ja, Bradbury kann da auch, glaube ich, Nummer 1 Corner sein. Die Giants haben ihn ja nicht entlassen, weil er zu schlecht ist, sondern weil der halt einen schlechten Vertrag hatte und zu teuer war. Und der Defensive Coordinator von den Giants letztes Jahr, der ist ja mittlerweile, glaube ich, bei den Raiders angestellt. Daher ist ja auch noch die Verbindung zumindest da. Von daher glaube ich auch, dass das sicherlich Sinn ergeben wird.
Ich gehe dann nicht mit euch mit. Ich gehe in eine ganz andere Richtung. Vielleicht ist es auch so ein bisschen mein Lieblingswort Recency Bias, einfach weil ich ihn nicht gerne bei den Raiders hätte, als Broncos-Fan, weil Verstärkung für die Konkurrenz ist nie gut. Aber ich sehe auch den Sinn in dem, was ich jetzt habe, und das sind die Washington Commanders. Einmal brauchen sie einen Corner, im Draft haben sie da nicht so viel für gemacht. Bradbury macht, glaube ich, jedes Team sofort besser. Und was man nicht vergessen darf, sein ehemaliger Defensive Coordinator und sein ehemaliger Head Coach sind beide mittlerweile bei den Washington Commanders. Ron Rivera hat ihn damals gedraftet zu den Carolina Panthers. Das heißt, die Connection ist halt auch immer noch da. Und deswegen sehe ich es durchaus möglich, dass Bradbury einfach in der Division wechselt. Du kennst ihn, du siehst ihn zweimal im Jahr, du weißt, was du an ihm hast. Er kennt dich, er kennt dein Team, er sieht dein Team zweimal im Jahr, das kommt auch noch dazu. Er kennt das Umfeld, weil du da zweimal im Jahr zu Besuch bist, mehr oder weniger für ein Spiel. Deswegen habe ich jetzt Bradbury, in meinem Fall tippe ich auf die Commanders. So, der nächste auf meiner Liste ist Jadeveon Clowney, Edge Rusher. War vorher bei den Cleveland Browns.
Und genau da habe ich ihn auch wieder hingepackt, weil man auch von den Browns hört, dass sie mega Interesse an ihm haben, sind sehr optimistisch, dass er wiederkommen könnte. Die haben ein großes Need auf der Position, haben Cap Space. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Clowney nächstes Jahr wieder bei den Browns spielt.
Habe ich auch erst überlegt, aber ich dachte, wenn ich jetzt schon OBJ wieder bei den Rams habe, wäre es langweilig, wenn ich Clowney jetzt auch bei den Browns wieder habe. Deswegen bin ich mit den Chiefs gegangen. Die Chiefs haben zwar jetzt auch im Draft mit Boye Mafe sich da was geholt, aber Clowney und Boye Mafe sind ja jetzt zwingend auch nicht so dieselben Spielertypen. Und die Chiefs, die brauchen sicherlich noch ein bisschen Tiefe auf Edge. Und deswegen glaube ich, dass das auch sicherlich Sinn ergeben wird aus Chiefs Sicht und auch aus Clowneys Sicht.
Ich habe auch, dass er bei Cleveland bleiben kann, durchaus auf dem Zettel hier stehen. Ich hatte mir auch noch eine zweite Möglichkeit überlegt und bei mir ist die zweite Möglichkeit sind tatsächlich die LA Rams. Das aber auch nur, falls OBJ nicht zu den Rams zurückkehrt. Weil du ja mit Von Miller mehr oder weniger einen Edge Rusher verloren hast. Einen sehr guten, der dir eine gewisse Anzahl an Pressure garantiert. Und mit Clowney hättest du halt wieder jemanden da drin, der dir das garantiert. Und Clowney, wenn er zu den Rams gehen könnte, ich glaube, auch halte es auch für realistischer, dass er zu Cleveland zurückgeht. Aber ich wollte einfach nochmal ein bisschen was anderes mit reinbringen in die Überlegung. Dann wäre das wahrscheinlich ein ähnlicher Move wie bei einem Odell Beckham Jr., also ein klassischer Ringchaser. Ich gehe auf ein absolutes Vertragsminimum und ich versuche mit euch nochmal Back-to-Back den Super Bowl zu gewinnen, damit ich meinen Ring auch noch habe, weil auf den wartet er ja auch noch tatsächlich. So. Nächster Spieler, auch ein Defensive Liner, aber eher ein großes, dralles Ding in der Mitte. Akeem Hicks, ehemals Chicago Bears. Wo geht er bei euch hin? Oder was denkt ihr, wo könnte er
hingehen? Finn, jetzt darfst du gerne mal anfangen, wenn du möchtest.
Kann ich machen? Bei mir sind es die Cowboys. Cowboys need auf Defensive Tackle. Ich habe ja auch im Draft mich da immer dafür eingesetzt, dass die auf Defensive Tackle gehen. Und deswegen bin ich jetzt hier stumpf mit Akeem Hicks zu den Cowboys gegangen.
Grätsch ich mal schnell rein, da habe ich nämlich auch genauso. Ich auch. Könnt ihr mir auch in Denver? Ja, haben wir alle drei, perfekt. Ja, dann hätte ich gar nicht reingrätschen müssen. Aber ich würde ihn auch gerne in Denver sehen, glaube einfach nicht, dass die Broncos das machen werden, weil du hast hier mit Owusu-Aurike ja jemanden geholt, von dem du denkst, dass er in der Mitte spielen kann, auch starten kann vielleicht sogar. Ich sage aber auch gleich dazu, das wird mal, selbst wenn sie Akeem Hicks holen, wird sich mein Dallas Rant von vorhin nicht umschieben lassen. Also das reicht noch nicht aus, um dieses Team wieder so on top zu heben. Hast du noch irgendwas zu Akeem Hicks, zu Dallas zu sagen,
Tom? Nee, ich finde einfach, dass es gut passen könnte und weil die da krasses Need haben und ich dachte auch eigentlich, dass die im Draft dahin gehen.
Gut, dann kommen wir zu Quinn Torres, Julio Jones. Ehemals Tennessee Titans, ehemals Atlanta Falcons. Ich würde einfach mal anfangen. Warum betone ich die Atlanta Falcons so? Weil ich glaube, der geht zu den Colts. Die Colts haben noch keinen krassen Receiver da draußen wirklich. Die haben viele solide, aber noch keinen erfahrenen Veteranen-Superstar. Sie könnten halt T.Y. Hilton zurückholen, aber ich glaube, sie gehen mit Julio Jones. Und Leute, die noch nicht so lange in der NFL sind, sitzen jetzt gerade wahrscheinlich und denken sich so, hä, was labert der Dude? Die Colts haben für Matt Ryan getradet. Und wo kam Matt Ryan her? Von den Atlanta Falcons. Und wer war auch bei den Atlanta Falcons jahrelang? Julio Jones. Und wer hatte den Super Bowl Run zusammen mit Matt Ryan, hatte sein wahrscheinlich bestes Karrierejahr? Julio Jones. Deswegen ist mein Nummer 1 Guess, Julio Jones geht zu den Colts. Ich werfe aber auch die Green Bay Packers hier nochmal in den Ring. Weil es irgendwie zu der Strategie der Packers passen würde, Rookies zu nehmen mit hohem Upside, die noch nicht wirklich Plug and Play sind, aber hohes Upside mitbringen und das Paaren mit vielen erfahrenen Veteranen, das würde zu der Strategie der Packers auch passen. Es ist halt die Frage, ob du ihn recht günstig kriegst. Wenn er zu teuer ist, würde ich es erlassen, weil dann ist dein Receiver-Raum trotzdem stacked. Aber mein Nummer 1-Guest sind und bleiben die Colts mit seinem alten Kumpel zur Team-Up-Mentalität. Wir bringen die Band zurück und Attacke.
Ja, super. Also ich kann dir jetzt quasi bei dem Colts-Take auch nur nachsprechen. Ich habe das auch aufgeschrieben. Selbe Gründe. Als Ersatzteam habe ich aber nicht die Packers drin, weil ich glaube nicht, dass die Packers noch da was machen. Also die Wide-Receiver-Position hat in Green Bay nicht so einen Riesen-Value. Das weiß man aus Vergangenheit. Und der Wide-Receiver-Room ist eigentlich schon ziemlich stacked. Also sind wirklich viele Spieler drin. Die Qualität, ja, geht von gut bis minder gut, aber das zweite Team, was ich da als Ersatzteam bei den Colts aufgeschrieben hatte, wären jetzt bei mir die Chargers, auch aus demselben Grund, wie du vorhin schon hattest. Ich finde auch, dass wenn die da noch einen dritten reinkriegen, das wäre schon ein krasses Team, auch wenn ich sagen muss, ich finde Jalen Guyton wird absolut unterbewertet, ich finde ihn mega geil. Ja, und trotzdem, also ich finde Julio Jones bei den Chargers auch sehr interessant.
Haben ist besser als
brauchen. Richtig, ne? Aber wie gesagt, die Colts wären mein Take Nummer 1.
Ja, bei Julio, finde ich, ist so ein bisschen die Frage, an was für einem Punkt seiner Karriere der jetzt sich noch befindet. Wir wissen ja jetzt alle, glaube ich, schon, dass der so ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist, leider. Und das ist ein bisschen traurig, weil Julio Jones die letzten 10 Jahre eigentlich vielleicht der beste Receiver der Liga gewesen ist. Aber ich glaube, dass Julio Jones erstens noch ein bisschen auf ein neues Team warten muss, weil halt er viele Injury-Probleme die letzten Jahre hatte. Aber ich habe mir ja hier die Baltimore Ravens aufgeschrieben, weil die auch noch Need of Receiver haben. Und da jetzt noch nicht so viel Optionen für Lamar Jackson auf dem Feld haben, außer vielleicht Rashad Bateman, der letztes Jahr ja gedraftet wurde, aber halt auch jetzt, ich sag mal, ganz solide gespielt hat, aber jetzt noch nicht seinen Durchbruch hatte. Und vielleicht kann Julio Jones da erstens nochmal mit seiner sportlichen Qualität helfen, wenn er verletzungsfrei bleibt, was natürlich, Klopf auf Holz, wir alle hoffen. Und vielleicht kann der so ein bisschen als Mentor für Rashad Bateman in dem Fall fungieren.
Ja, ich denke, Julio könnte halt so ein klassischer Kandidat sein, der, wenn irgendwo sich ein Receiver in der Free Agency richtig schlimm die Haxen bricht und raus ist, Season Ending, wenn es ganz schlecht läuft für ihn, dass er dann erst reingeholt wird in ein Team. Aber ich rechne bisher damit, dass er davor ein Team findet. Der letzte Name auf dieser Liste für heute ist Jarvis Landry, auch ehemals Cleveland Browns. Wo geht er bei euch hin?
Also wir haben da vorhin schon mal drüber gesprochen. Finn hatte jetzt Julio zu den Ravens. Ich habe Jarvis Landry zu den Ravens. Ich meine, die Ravens kennen den. Der hat in der Division gespielt. Die wissen genau, was sie bekommen. Haben Need auf der Position. Haben Space dafür. Und ich glaube, Jarvis Landry wird da super reinpassen bei den Ravens. Und wenn die den noch holen, wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, das sind jetzt schon meine Gewinner von der gesamten Offseason. Die einzige Lücke, die ich noch gesehen habe, war die Wide Receiver-Position. Jarvis Landry ist jetzt kein Superstar, aber wird auf jeden Fall das Wide Receiver-Core verbessern. Und wenn Jarvis Landry zu den Ravens kommt, dann muss ich sagen, dann wird das eine rundum gelungene, wirklich Saisonvorbereitung, was die Spieler angeht. Das wär klasse. Und deswegen, ich würde es gerne sehen. Jarvis Landry habe ich zu den Ravens geholt.
Rede ich schnell rein, mache ich es kurz, unterschreibe ich alles, habe ich genauso. Finn?
Ja, mir fällt auf, ich habe da gar nichts zugeschrieben zu Landry gerade. Aber spontane Ideen sind immer die besten Ideen. Von daher macht mir das gar nichts aus. Und deshalb gehe ich jetzt entweder, ich habe jetzt zwei Optionen. Entweder gehe ich dahin, wo OBJ hingeht, damit die sich wieder treffen und wieder zusammenspielen. Oder ich gehe zu den Bears. Weil die Bears, haben wir eben auch darüber gesprochen, noch Receiver-Hilfe brauchen. Und vielleicht holen sich die Bears ja Jarvis Landry.
Immerhin spontane Idee.
Immerhin, man muss auch mal spontan sein im Leben.
So
Gut,
sieht's nämlich aus.
dann mache ich es jetzt auch mal ganz spontan und beende die Folge hier an der Stelle. Wir haben es diesmal ein bisschen kürzer und knapper. Und knackiger für euch verpackt. Das ist auch so das, wie wir es jetzt versuchen werden, in der Offseason zu halten, nicht übertrieben lang zu machen, weil so viel gibt es auch nicht. Und dann, wir haben zwar vor, schöne Sachen mit euch zu machen, was erfahrt ihr dann immer noch genau, aber man muss es dann ja auch nicht immer in die Länge ziehen, deswegen heute mal ein bisschen kürzer als sonst. Folgt uns gerne auf Insta, dann kriegt ihr alles mit, was wir auch über die Offseason hinaus raushauen. Ich weiß, es ist für NFL-Fans immer eine eher langweilige Phase, aber wir werden uns große Mühe geben, euch da so ein bisschen zu überbrücken, zu unterhalten. Lasst gerne Bewertung da, schreibt uns gerne eure Meinung zu den Spielern, auch wo ihr denkt, wo die Free Agents hinkommen, in die Kommentare. Ich habe nicht mehr viel zu sagen, Jungs, habt ihr noch was?
Nee, ich würde gerne sagen, danke fürs Zuhören und bleibt auch übers Sommerloch dabei. Wirklich cool, wie fleißig ihr unsere Folgen hört. Und das war dann Undrafted für diese Folge. Haut rein, Leute. Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans. Mit Finn, Tim und Tom.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.